Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Mitte 30, Single, keine Kinder. Das sind die Eckdaten meiner Geschichte. Das ist ein Zitat aus einem Buch. Meine Eckdaten, das waren das vor kurzem auch noch. Ich war auch lange Single und ich glaube, deshalb hat mich das Buch von Gunda Windmüller direkt so angesprochen. Sie deckt auf, wie sehr die Liebe und die Paarbeziehungen in unserer Gesellschaft idealisiert werden. So sehr, dass man dann als direkte Folge Singles, vor allem Single-Frauen, so zwangsläufig als unglücklich und als verbittert ansieht. Das sind so Klischees, Erzählungen, Narrative, die die Journalistin Gunda Windmüller aufbrechen möchte.
Also ich meine, es ist ja schön, wenn man in einer Beziehung ist und man darf auch gerne über die Liebe reden, so viel man möchte natürlich. Aber der Beziehungsstatus sagt halt nichts darüber aus, wie glücklich wir sind oder wie zufrieden wir sind. Das ist einfach so. Da sprechen Scheidungsstatistiken und es gibt viel, viel mehr Ratgeber noch zum unglückliche Beziehung und zur sexuellen Unerfüllung in Beziehungen als zu allem anderen, was Singles so betrifft. Insofern, eine Beziehung sagt nichts über uns aus. Das ist kein Charakterausweis, in einer Beziehung zu sein. Deswegen wäre es doch gut, wenn wir das so ein bisschen anfangen auszublenden.
Das ist ihr Appell im Buch Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht, über das wir ausführlich sprechen wollen in einer Stunde Liebe. Und vorher gibt es zum Start ein neues Liebestagebuch zu einer offenen Beziehung.
Deutschlandfunk Nova.
Leon lebt in Japan. Im Liebestagebuch erzählt er von seiner offenen Beziehung und warum er und seine japanische Freundin sich für dieses Konzept der freien Liebe entschieden haben. Und sie stellen fest, sie hat viel mehr Anfragen und Möglichkeiten als er. Leon erzählt uns, was die wahrscheinlichen Gründe dafür sind.
Ein großer Grund, warum meine Freundin und ich auch gesagt haben, dass wir eine offene Beziehung, dass wir es mal versuchen, ist, dass als wir das entschieden haben, hatte meine Freundin noch nie Sex mit einem Japaner gehabt und ich hatte noch nie Sex mit einer Nicht-Japanerin. Ich hatte noch nie Sex in Deutschland und mit einer Deutschen. Also unsere Abmachung mit der offenen Beziehung ist eigentlich, dass wir über alles reden. Der Partner hat die Erlaubnis, alles zu fragen und wir fragen auch sehr viel. Besonders ich will sehr genau wissen, was sie gemacht hat und besonders auch, was ihr gefallen hat. Und ich würde gerne, wenn ihr was gut gefallen hat, das dann auch mit ihr ausprobieren. Weil ich sehr neugierig bin, was sie mit ihm gemacht hat. Aber ich glaube, ein Stück weit will ich auch hören, dass es mit mir besser ist und dass es ihr mit mir mehr Spaß macht. Aber vor allem möchte ich auch, dass es keine Geheimnisse zwischen uns gibt. Ich denke, wenn wir diese offene Beziehung haben, dann ist es sehr schwer, wenn es irgendwelche Geheimnisse gibt oder irgendwelche Sachen, die wir uns nicht erzählen können. Bevor sie mit irgendwem auf ein Date geht, sagt sie mir auf jeden Fall Bescheid. Und sie sagt mir dann aber nicht, wann sie jetzt ins Hotel gehen oder wann sie zu ihm gehen. Aber wenn ich mit jemandem auf ein Date gehe, dann möchte meine Freundin, dass ich sie nochmal kontaktiere, bevor ich ins Hotel gehe. Also meine Freundin wohnt bei ihren Eltern, deswegen kann sie die Männer nicht mit nach Hause nehmen. Und wir haben eigentlich eine Abmachung, dass ich keine andere Frau mit zu mir nach Hause nehme. Weil meine Freundin halt öfters bei mir übernachtet und sie hat Angst, dass wenn sie dann mit mir zu Hause ist, dass sie dann darüber nachdenken muss, dass ich dort Sex mit einer anderen Frau hatte. Als wir angefangen haben mit der offenen Beziehung, bin ich auf eine Party gegangen und habe dort sofort jemanden getroffen, mit dem ich dann auch schon öfters Sex hatte. Also sie habe ich jetzt viermal getroffen und hatten viermal miteinander Sex. Aber seitdem ergibt sich für mich nichts anderes mehr. Also ich versuche es mit Tinder und gehe auch manchmal auf Partys, wo ich versuche, jemanden kennenzulernen. Aber meistens, wenn ich davon rede, dass ich eine offene Beziehung habe, dann sind die meisten Frauen so ein bisschen geschockt, dass es sowas gibt und denken dann meistens, glaube ich, dass es irgendwie eine ganz komische Beziehung ist und schreckt die meisten Frauen sehr ab, dieses offene Beziehung-Konzept. Bei meiner Freundin ist es halt genau andersrum. Wenn sie über dieses offene Beziehungsthema redet mit einem Typen, dann ist der sofort dabei und lädt sie dann sofort ins Hotel ein. Und bei mir ist es genau andersrum, wenn ich darüber erzähle, gewinnen die meisten Frauen Abstand. Also ich denke, dass die meisten Frauen in Japan nach einem Freund suchen und nicht nach einer Affäre. Und zumindest wenn es eine Affäre ist, dann wollen sie die Hoffnung dazu, dass es eine romantische Beziehung wird. Und wenn ich sage, dass ich glücklich mit meiner Freundin zusammen bin und sie sozusagen keine Chance haben, meine Freundin zu werden, dann nehmen sie meistens Abstand. Und ich möchte aber ihnen auch keine falsche Hoffnung machen und deswegen erzähle ich ihnen immer die Wahrheit und dann nehmen sie meistens Abstand. Also im Moment ist uns das beiden, glaube ich, ganz gut klar, dass dadurch, dass sie viele Partner hatte und ich nur eine Partnerin durch die offene Beziehung, dass dadurch irgendwie entsteht so eine Unbalance in unserer Beziehung dadurch. Und das ist ihr jetzt auch klar geworden und deswegen nimmt sie sich jetzt etwas zurück. Und wenn sich was für mich ergibt, dann ist es für mich okay, noch jemand anders zu haben, aber sie wird es jetzt wahrscheinlich nur noch machen, wenn sie wirklich sehr, sehr darauf Lust hat.
Mal sehen, wie sich so die offene Beziehung von Leon und seiner Freundin weiterentwickelt. Übrigens, wir suchen neue Menschen fürs Liebestagebuch. Wenn ihr Lust habt, uns von eurem Liebesleben zu erzählen, schreibt uns gerne mail@deutschlandfunknova.de. Liebesbriefe sind auch gern gesehen. Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. So heißt das Buch von Gunda Windmüller. Sie ist Journalistin und Literaturwissenschaftlerin. Und die ersten Zeilen im Buch sind: Ich gebe es besser gleich zu, ich bin Mitte 30, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich bin weiblich, ledig und ich bin glücklich. Gunda, ist das eine Rechtfertigung für dein eigenes Single-Leben?
Nein, aber es ist viel mehr, also das ist auch der Grund, warum ich damit eingestiegen bin, weil es halt so unglaubwürdig klingt, wenn man das sagt. Also das ist so, das sind so die...
Dass man glücklich ist, meinst
du? Dass man glücklich ist, also dass man mit denen, also in dem Alter, in den Umständen glücklich sein kann, das wird mir halt sehr oft nicht geglaubt. Das sind so die Pflöcke, die mein Leben ausmachen, wo viele so ein Leben sich anschauen, also es gilt ja auch für vergleichbare Single-Frauen, Mitte 30, keine Kinder, nicht verheiratet, da gelte ich als tragischer Fall. Und wenn ich dann trotzdem so etwas behaupte wie, ich bin glücklich, dann schauen die meisten halt komisch. Und ich erkläre ihnen jetzt, warum das gar nicht nötig ist.
Genau, du erklärst es und du willst eine andere Erzählung, eine andere Narrative aufstellen. Ist das die Idee zum Buch so gewesen, zu sagen, ein neues Bild mal zu schaffen von Single-Frauen?
Ja, auch. Also es ist so ein bisschen doppelschneidig, weil ich auf der einen Seite, also geht es mir halt wirklich sehr zentral um Geschichten, um Narrative, weil wir eben durch Geschichten unser Leben erzählen und auch begreifen können. Und auf der einen Seite geht es mir halt darum, diese tragischen Geschichten zu entlarven und auch zu erklären, wie und warum sie so erzählt werden, wie sie erzählt werden. Und auf der anderen Seite aber auch dazu aufzufordern, dass wir neue Geschichten erzählen müssen, andere Geschichten, Geschichten, die uns mehr gerecht werden.
Jetzt gibt es so, vielleicht kennst du es aus sozialen Netzwerken, gibt es manchmal so Bilder, wie sieht der mich, wie sieht jener mich und wie sehe ich mich selber. Ich würde das gerne mal mit Single-Frauen jenseits der 30 mit dir durchgehen. Also Single-Frauen jenseits der 30, wie ihre Freunde und Familie sie sehen. Was wären da die Stichworte?
Prosecco, lang ausschlafen.
Weil dann irgendwie heimlich weint.
Heimlich weint in den Zahnputzbecher noch mit reingießen. Latent tragisch. Immer leicht verrutschter Ausschnitt.
Wie ihre
weinend an Spielplätzen.
Weinend, genau, sobald sie kleine Kinder sehen.
Genau.
Okay. Wie ihre Kollegen sie sehen, Kollegen und Kolleginnen.
Unabhängig, stark, auch vielleicht sogar ein bisschen neidisch. Aber vielleicht durchaus auch manchmal ein bisschen zu verkatert.
Wie Tinder und Co. andere Dating-Portale sie sehen.
Wisch, 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 wisch.
Wie gleichaltrige Single-Männer diese Single-Frauen sehen.
Mit Angst, weil die hat eine tickende Uhr im Leib.
Aha. Und wie Single-Frauen jenseits der 30 sich selbst sehen.
Ganz entspannt.
In deinem Fall.
Ja.
Glaubst du schon, dass es auch Single-Frauen gibt Mitte 30, die da anders denken?
Ja, total.
Du hast ja auch mit vielen gesprochen für das Buch.
Ja, also was mich wirklich überrascht hat, ist, es gibt halt wirklich alles. Also es gibt, ich habe mit Single-Frauen gesprochen, die wirklich verdammt unglücklich sind und die auch, sogar so den bisschen verkrampfenden Klischees langsam entsprechen, weil sie wirklich einfach dringend einen Partner wollen, was dann halt oft gekoppelt ist an so den Traum von einer klassischen Familie. Aber es gibt eben auch wirklich alles andere. Also ich kenne auch Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen wirklich, und ich glaube ihnen das, wir wollen keine Beziehung. Wir wollen es wirklich nicht, aber jetzt auf so einen Typen hätten wir schon durchaus Interesse, aber vielleicht halt auch nur sexuell.
Also es gibt da verschiedene natürlich Lebenswege, Lebensentwürfe. Du sagst, du bist Single und glücklich. Da habe ich mich so gefragt, war das eigentlich immer so oder war das ein Weg dahin?
Das war auf jeden Fall ein Weg dahin. Also das war nicht immer so, als ich mich aus der letzten festen Beziehung getrennt habe, das ist schon ein paar Jahre her, da war das schon zunächst wirklich eine große Befreiung, weil die Beziehung war wirklich sehr, sehr unglücklich in der letzten Zeit. Und war einfach eine Befreiung. Ich war froh, endlich habe ich es geschafft, endlich habe ich das sozusagen hinter mich gebracht. Aber dann irgendwann setzte halt so ein bisschen die Saat des Zweifels ein oder beziehungsweise ich war so in einer Position, wo ich dachte, jetzt bin ich halt wirklich in einem Alter, wo sich um mich herum alle wirklich sehr fest verpartnert haben und ich bin so ein bisschen übrig geblieben und habe so den Druck auch sehr gespürt, einen Partner haben zu wollen. Und habe aber eigentlich auch zugleich gemerkt, dass das so ein bisschen auch meinen eigenen Bedürfnissen widerstrebt. So dringend war mein Partnerwunsch einfach nicht und ich dachte aber, warum wollt ihr mich das denn immer glauben lassen, dass es mir gleichzeitig unglücklich geht? Also da habe ich schon eine ganze Zeit lang mit gehadert und das Buch hat mir aber wirklich dabei geholfen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mich da so hintherapiert. Ich habe mich wirklich zum glücklichen Single irgendwie auch gemacht, dass ich jetzt in der Lage bin, obwohl ich gar nicht sage, dass ich keine Beziehung möchte, aber ich bin wirklich richtig glücklicher Single, sehr zufrieden.
In deinem Buch gibt es eine Kernthese. Frauen werden dazu erzogen, die Liebe zu lieben, sich nach zweier Beziehungen zu sehen. Was hat das denn überhaupt mit der Entstehung der Industriegesellschaft zu tun?
Also so ein bisschen grob formuliert ist es so, dass als sich die Industriegesellschaft herausentwickelt hat, so vor 200 Jahren, da war es eben so, dass diese Gesellschaft oder diese Art des Wirtschaftens ist sehr auf eine Aufgabentrennung angewiesen. Also sprich, der Mann geht nach draußen arbeiten und die Frau sorgt eben dafür, eben den Rücken frei zu halten, für die Kinder da zu sein. Der Mann wird so für die öffentliche Sphäre vorgesehen und die Frauen für die private Sphäre.
Ist ja auch praktisch irgendwie.
Das ist super praktisch. Also es funktioniert herausragend so. Also man kann irgendwie, wenn man nach Hause kommt, und da ist alles irgendwie parat. Das ist natürlich super. Das ist für alle Beteiligten super, bis auf die Frauen, die da natürlich an die Grenzen der, sagen wir mal, Selbstentfaltung irgendwie stoßen. Und das wird halt gerade heute besonders problematisch, weil dieses Modell sozusagen noch sehr lebendig ist und ja auch vieles, was so Familiengesetzgebung ist, die basiert ja noch auf diesem Modell, wo irgendwie einer rausgeht und der andere zu Hause bleibt. Nun haben Frauen keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben. Zumindest die allermeisten Frauen nicht. Die drängen auch in Jobs, in Top-Positionen. Und da fängt es halt an, im Gebälk sozusagen zu ächzen. Warum man Frauen aber immer gesagt hat, warum das so toll ist, das ist halt die Liebe. Also man muss schon wirklich einen sehr guten Grund anführen, um Frauen zu erklären, warum es ein guter Deal sein soll, zu Hause zu bleiben und sich um den ganzen um das ganze Zeugs, um die Care-Arbeit, Emotional Labor zu kümmern. Mhm. Und da hat eben die Liebe immer wunderbar hergehalten. Da konnte man Frauen irgendwie mit ködern. Aber das wird halt langsam brüchig.
Und es kommt halt von Anfang an, dieses Bild der Liebe. Es kommt mit Märchen, es kommt mit Disney-Filmen, es kommt später mit Blockbuster-Filmen und Pop-Songs und. Du zählst das alles auf in deinem Buch. Also es ist so ein bisschen wie komplettes Marketing und Werbung für die Liebe, für die Zweierbeziehung. Und da ist es immer die Frau, die sich danach sehnt?
Ja, also unsere Gesellschaft macht Promo für die heterosexuelle Zweierbeziehung und es wird Frauen gesagt, dass sie sich mehr oder suggeriert, dass sie sich eben mehr nach der Liebe sehen, dass sie sie mehr brauchen, weil das ist ja auch so dieses, Frauen wird gesagt, natürlicherweise sind wir halt die fürsorgenderen Menschen, die sich also lieber kümmern wollen, deswegen ist in uns auch das Lieben mehr angelegt als in Männern. De facto, wenn man sich soziologische Umfragen anguckt, muss man sagen, dass sich sogar Männer mehr nach Beziehungen sehen. Das entspricht gar nicht der Wahrheit, aber wir glauben trotzdem dran. So stark sind Rollenbilder.
Weil Männer auch mehr davon profitieren oder warum?
Ja. Also natürlich, Männer profitieren von diesem Wirtschaftsmodell, aber auf der anderen Seite kann man aus allen möglichen Studien auch erkennen, dass Männer auf vielerlei anderer Hinsicht von Beziehungen profitieren. Männer sind gesünder, wenn sie in Beziehungen sind, sie ernähren sich besser, sie haben bessere Beziehungen zu ihrer Familie, sie sind weniger depressiv, sie verdienen mehr Geld, wenn sie in einer festen Beziehung sind. Also all diese Vorteile gelten wirklich relativ eklatant für Männer. Für Frauen, Single-Frauen und Frauen in Beziehungen, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied.
Vielleicht erklärt das auch, also ich glaube, dass viele Single-Männer jetzt hinhören werden und sich auch vielleicht denken werden, warum denken die denn, dass nur Frauen sich die Liebe wünschen? Weil oft, wenn wir bei einer Stunde Liebe dieses Thema haben, melden sich Single-Männer und erklären uns, es ist für uns auch nicht so leicht, eine Frau zu finden. Und wir haben auch ganz viele Probleme beim Online-Dating und. Also glaubst du wirklich, dass die Liebe wirklich nur so für Frauen gepolt als optimale Geschichte erzählt wird? Oder wirkt das nicht auch nach bei Männern?
Ich glaube auf jeden Fall. Und ich würde auch nie behaupten wollen, dass es keine unglücklichen Single-Männer gibt. Im Gegenteil. Also ich kenne auch viele, die wirklich sehr, sehr traurig sind und liebend gern eine Partnerin hätten. Aber es entspricht halt nicht sozusagen der öffentlichen Wahrnehmung. Die Promo ist eine andere. Das sind ja auch so Bücher wie so Generation beziehungsunfähig oder so, die in dieses Horn so stoßen und die immer so Männer als diejenigen darstellen, die halt sich eher zieren und sich nicht so schnell melden und sowas alles. Und das stimmt halt nicht. Männer wünschen sich sogar Beziehungen sehr viel stärker als Frauen. Aber das kann man halt nur erfahren, wenn man irgendwie hinter diese ganzen Bilder guckt.
Es gibt in unserer Gesellschaft immer mehr Singles. Jeder vierte deutsche Mensch ist Single. In den Städten sind sogar noch mehr. Warum ist denn eigentlich das Selbstbild der Singles, aber auch das Bild, was viele Paare von Singles haben, so negativ behaftet?
Ja, das ist leider irgendwie auch wirklich historisch gewachsen. Also ich habe in einer Umfrage mal gelesen, dass selbst, also da wurde so gefragt, wie schätzt man Singles ein? Also was für positive Charakteristiken würde man ihnen zuordnen, was für negative? Und da muss man leider sagen, dass sogar Singles sich selber, beziehungsweise andere Singles, als deutlich negativer, also als nicht so fürsorglich und als egoistischer und so weiter wahrnehmen. Und das sind halt im Prinzip so Zuschreibungen, die so in den letzten Hunderten von Jahren entstanden sind, also gerade eben mit der Aufwertung dieser Zweierbeziehung und der Ehe, weil klar war, wer da nicht mitmacht, dem muss halt klar sein, was er da verpasst. Und das sind so, wie so Stigmas und Vorurteile halt funktionieren. Wenn da so ein Anfangsvorurteil ist, dann kommen schnell ganz viele andere dazu. Und wenn Singles als egoistisch dargestellt werden, dann sind sie halt auch launisch und egozentrisch und nervig und vielleicht auch nicht attraktiv genug und so weiter. Und dann so langsam ist da so eine Art Blumenstrauß an Vorurteilen gegenüber Singles entstanden, der einfach sehr stabil ist, auch wenn er nicht der Wahrheit entspricht.
Du beschreibst das ganze Phänomen als Single-Shaming. Mhm. Was ist denn so das Krasseste, was du dir bisher anhören musstest? So eine Top 3.
Oh, Top 3, das ist wirklich schwierig, da eine raus. Aber mein Lieblingsspruch ist eigentlich immer, du bist doch so toll, warum bist du denn noch alleine?
Also es ist dann unterschwellig, weil es ist erst ein Kompliment vorneweg.
Ja, genau. Die kommen
durch die Blume wirklich.
Ja, genau.
Versucht man dann zu sagen, und warum bist du noch auf dem Markt zu haben?
Ja, genau.
Okay.
Also das ist so der, auch ganz schön, das habe ich neulich von jemandem gehört. Ja, aber wie machst du das denn mit dem Kochen? Lohnt sich das überhaupt für eine Person?
Oder auch, du findest noch den Richtigen.
Ja.
Ganz sicher. Das taucht immer wieder auf.
Ja.
Wenn du auch das, also es ist so ein bisschen so, man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll.
Ja.
Weil es ist diese Vorgabe, wenn du nicht suchst, wirst du ihn finden.
Du musst dich also mal locker machen. Aber wie man sich locker macht unter so viel Druck, das hat einem noch keiner verraten.
Du schreibst, eine Frau ohne Mann ist immer weniger wert als ein Mann ohne Frau. Eine Frau ohne Mann ist eine einsame Frau, sie muss es sein. Also würdest du sagen, Single-Shaming trifft Frauen mehr als Männer, Single-Männer?
Ja, also trifft es wirklich ganz, ganz deutlich mehr als Männer. Ich zeige das oder illustriere das halt gerne so an Beispielen aus der Öffentlichkeit. Also wenn wir uns einfach nur mal Politikerinnen angucken, sei es Condoleezza Rice, die ehemalige US-Außenministerin, sei es Claudia Roth oder Angela Merkel. Frau Merkel ist keine Single-Frau, aber sie hat keine Kinder. Also das spielt da auch eine Rolle. Frauen, die nicht verpartnert sind, und es ist wirklich völlig egal, wie erfolgreich sie sind. Also die können wirklich US-Präsidentin sein und ihnen wird aber immer noch gefragt, wo bleibt denn der Mann? Fehlt ihr der Mann zur Macht? Ilse Aigner, also die Claudia Roth könnte da sehr wahrscheinlich tagelang drüber reden. Und das Gleiche gilt auch für Hollywood-Stars. Also da ist so das Lieblingsbeispiel Jennifer Aniston. Wir wissen alle, wir kennen sie, die Ex-Single George Clooney, Leonardo DiCaprio. Denen wird also quasi applaudiert, wenn sie das nächste namenlose Model wieder in den Wind geschossen haben und wird völlig unterstellt, dass das ein erfüllendes Leben dahinter steckt. Aber Jennifer Aniston, die sich aus was für Gründen, die kennt kein Mensch von uns, von Männern getrennt hat, wird halt unterstellt, dass sie die arme Jen ist, dass sie auf jeden Fall was zum Glück fehlt, dass sie irgendwie niemanden halten kann und so weiter. Man kann sozusagen ein so reiches Leben haben wie nur möglich. Wenn der Mann nicht da ist, ist es mangelhaft.
Man ist nicht komplett sozusagen.
Nicht komplett.
Mängelexemplar. Und es ist halt im Grunde so, dass da auch eine Lösung einem gleichzeitig erzählt wird, nämlich, was ist eigentlich mit Single-Börsen und Dating-Apps? Es ist aber, wie du es beschreibst, ein sehr lukrativer Markt. Also warum lohnt es sich, Menschen die ganze Zeit einzureden? Ohne Partner, ohne Partnerin geht es dir schlechter.
Ja, weil dieser Markt ja tragischerweise halt nur funktioniert, wenn es halt nicht für die ganze Masse, also wenn die ganzen Datingbörsen so gut funktionieren würden, dann wäre ja nach einem halben Jahr Schluss damit. Also wenn man wirklich alle 11 Minuten jemanden finden könnte, dann könnte man sich das ja hochrechnen, würde es ja sehr schnell sozusagen Deutschland komplett verpartnert da niederliegen. Aber dem ist nicht so. Also die Zahlen, mit denen diese Datingbörsen hantieren, die sagen ja so ungefähr 25% Erfolgsquote. Das sind allerdings deren eigene Zahlen. Es gibt also nur eine Studie von einem unabhängigen Institut, die kommt auf sehr viel niedrigere Zahlen, da geht es um 6%. Erfolgreiche Verkupplungsmaßnahmen sozusagen, das ist eine verdammt niedrige Nummer. Mhm. Aber wenn man so an die 25% glaubt, dann könnte es ja jedes vierte Date halt irgendjemand sein. Das ist genau die Zahl, die es Leuten noch möglich macht, irgendwie dran zu bleiben und weiterzumachen, um noch irgendwie vom Erfolg zu zehren.
Aber gerade dieser Datingmarkt boomt in den letzten Jahren, da wird immer mehr Geld mitgemacht und das zeigt ja schon so eine Sehnsucht in den Menschen, Frauen wie Männern, ist ja schon danach irgendwie da, jemanden finden zu wollen.
Ja, die Sehnsucht ist da und ich möchte die auch überhaupt nicht unernst nehmen. Ganz im Gegenteil, ich möchte die sehr ernst nehmen. Nur ist es so, ich persönlich finde halt Singlebörsen sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, ich habe da auch mit einer Wissenschaftlerin, einer Neurologin, die sich mit Liebe auseinandersetzt, drüber gesprochen. Und deren Theorie ist auch, das Problem ist, dass es halt nicht funktioniert. Wir verlieben uns nicht online. Wir verlieben uns, wenn wir im selben Raum mit einer Person sind. Da spielen Hormone so eine große Rolle. Wir müssen die Person irgendwie riechen. Die muss irgendwie haptisch für uns wahr werden. Und wenn ich mir alleine angucke, ich habe mal so ganz kurz ein bisschen getindert und alle Leute, in die ich mich in den letzten, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahren verliebt hätte, die hätte ich alle ausnahmslos weggewischt, weil ich die online nicht interessant gefunden hätte, weil ich sie auf dem Papier irgendwie, keine Ahnung, zu dick, zu alt, zu groß gefunden hätte. Und im wahren Leben sieht es halt ganz anders aus. Wir verlieben uns nicht online. Man kann dann natürlich irgendwie zigtausend Menschen treffen und vielleicht hat man da auch ein oder andere nette Gespräch und die ein oder andere stell dich ein dabei. Aber wirklich die Sehnsucht nach einer Beziehung und nach jemandem, mit dem es wirklich klappt, darüber zu stillen, das halte ich für keine gute Strategie.
Botenstoffe, ich sag's euch. Man muss sich eben wirklich gut riechen können. Eine große Erzählung, mit der Single-Frauen besonders oft zu kämpfen haben, die auch wirklich viele belastet ist, bei Frauen ab Mitte 30 beginnt die biologische Uhr zu ticken. Körperlich geht es dann bald nicht mehr so leicht, Kinder zu bekommen. Frage an Gunnar Windmüller, was entgegnest du dem denn?
Also zum einen würde ich sagen, guck bitte genau hin, welche Studien und welche Zahlen du schaust, weil es wird immer so suggeriert, dass es ab 35 schon wirklich bergab geht und dass die Fruchtbarkeit sinkt. Und es ist eben nicht so. Die meisten Studien, die da so kolportiert werden, auch durchaus in seriösen Medien, die beziehen sich aus Zahlen von vor 200 Jahren. Also aus Zeiten, wo es noch keinen fließenden Strom und keine Antibiotika gab, wo irgendwie Fruchtbarkeit wirklich noch an anderen Parametern dranhing. Mittlerweile weiß man, dass selbst Anfang 40-jährige Frauen, also diese belastbaren Studien, die es dazu gibt, eine wirklich relativ minimal prozentual geringere Chance haben, innerhalb eines Jahres schwanger zu werden wie 25-jährige Frauen. Ja, die Fruchtbarkeit sinkt, aber es sind wirklich nur ein paar Prozentpunkte. Es ist nicht so eklatant, wie uns immer gesagt wird. Also, dass es da irgendwie so um 10% oder so reden. Zumal ja auch bei Fruchtbarkeit auch das Sperma auch noch eine Rolle spielt. Und auch das wird bei Männern nicht besser im Alter.
Also die tickende Uhr gilt nur für die Frau.
Die Uhr tickt überall sozusagen.
Und eigentlich tickt sie überall. Wenn man jetzt als Single glücklich ist, aber Kinderwunsch hat, alleinerziehende Single-Frau, ist das ein Konzept?
Das ist auf jeden Fall ein Konzept, wenn man sich klar macht, dass man da ein wirklich starkes Netz für braucht. Also das ist auch was, wo ich mich mit meinem Buch mit beschäftigt habe, mit Frauen eben, die Single sind, aber einen starken Kinderwunsch haben. Und es gibt halt durchaus Frauen, die sagen, nein, den Kinderwunsch möchte ich wirklich nur in einer festen Beziehung verwirklichen. Aber es gibt eben auch Frauen, die sagen, der ist so stark, ich mache das jetzt halt irgendwie anders. Und sei das vielleicht über einen Bekannten, sich sozusagen eine Leihvaterschaft zu erbeten. Oder aber ich habe mit einer Frau gesprochen, die eine Samenspende in Erwägung zieht, weil ihr Kinderwunsch so stark ist und sie sich überlegt hat, sie weiß, es ist wirklich alleinerziehend, das ist nicht. Ist immer schwierig, aber sie glaubt, sie hat ein gut genuges Netzwerk sozusagen und ausreichende Unterstützung, um diesen Wunsch zu verwirklichen. Und das ist eben was, was wir heute auch mitdenken müssen, weil zum Kinderkriegen braucht man noch nicht mal mehr Sex heutzutage. Es geht eben anders und darüber müssen wir halt reden, über Modelle und dürfen auch ruhig drüber nachdenken, welche Rolle die vielleicht in unseren eigenen Überlegungen spielen.
Es gibt ja auch Konzepte wie Co-Parenting, dass sich zwei Menschen zusammentun, die sagen, wir wollten beide ein Kind, aber wir müssen jetzt keine Beziehung führen. Gefühlt würde ich sagen, es ist so, dass es in skandinavischen Ländern wie zum Beispiel Dänemark oder Schweden akzeptierter ist, alleinerziehende Single-Frau und zwar selbst gewählt, sich das Konzept oder das Modell so zu suchen. Ist das noch so ein deutsches Phänomen vielleicht, dass wir da noch hinterhängen?
Ja, also ich glaube, Stichwort Muttermythos, da ist in Deutschland wirklich auch noch einiges im Argen. Also so die alleinerziehenden Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, also was ihnen so gespiegelt wird, ist, ja, sie haben jetzt zwar dieses Kind erreicht, aber im Prinzip haben sie dann doch das andere Entscheidende nicht vonstatten gebracht, nämlich den Typ zu halten. Und denen wird also applaudiert. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagte, sie hätte dann jetzt einen Partner gehabt von einem halben Jahr, das wäre aber in die Brüche gegangen und dann hätte sich wirklich so ihr gesamtes Umfeld, sie mehr oder fragt, ja meine Güte, du kannst doch so dankbar sein, dass der das schon so auf sich genommen hat mit dir und den Kindern, den kannst du doch jetzt nicht noch ziehen lassen. Also man muss als Single-Mom halt wirklich auch noch dankbar sein, wenn einer irgendwie so ein bisschen Interesse für einen hat und hat sozusagen auch kein richtiges Recht mehr auf ein eigenes Leben.
Zum Schluss sprechen wir doch nochmal über das größte Vorurteil, mit dem alle Singles, egal welches Geschlecht sie haben, zu kämpfen haben. Droht uns in einer Single-Gesellschaft nicht Vereinsamung?
Das glaube ich nicht und das glaube ich tatsächlich auch aus den Gründen nicht, weil mein Erleben ist, und das spricht auch soziologisch irgendwie einiges für, dass viele Singles und gerade viele Single-Frauen enorm rührig sind. Also ich merke das an mir selber, ich hatte noch nie so ein großes Freundesnetzwerk oder soziales Netzwerk, wie seit ich Single bin. Und das gilt eben auch für viele andere Single-Frauen, weil wir sozusagen wissen, dass wir uns emotional selber versorgen müssen. Wir müssen für unser Wohlergehen in einem anderen Maße sorgen, weil wir nicht so selbstverständlich jemanden haben, der uns fragt, wie es auf der Arbeit war am Ende des Tages. Wir müssen also jemanden herbeiholen sozusagen, der das macht. Aber wir können das in der Regel auch richtig gut. Also ich habe wirklich ein gutes Netzwerk an verschiedenen Freundinnen, die für die verschiedenen Lebenslagen sozusagen für mich da sind. Und ich glaube, so uneinsam wie in den letzten Jahren war ich tatsächlich noch nie. Jemand, der in einer unglücklichen Beziehung schon mal war, weiß, dass die Einsamkeit, die einen da überfallen kann, mit das Schlimmste ist, was so aufs Gemüt krachen kann im Leben.
Wenn wir jetzt immer mehr Singles in der Gesellschaft haben, eben auch immer mehr Single-Frauen, muss es dann ein Umdenken geben, was so das, ja, wie Frauen, die alleinstehend sind, gesehen werden oder auch Männer, die alleinstehend sind, gesehen werden?
Ja, ich denke schon. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch, also auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass wir die Liebe so ein bisschen vom Sockel holen und dass wir sie weniger übertröten und überblasen und vom Denkmal holen, weil ich finde, die Liebe, die gehört frei. Und wenn wir uns was von der Liebe ersehen, dann ist es eher sowas wie eine Freiheit von Gefühlen und nicht etwas, was sich immer schon so vom Endziel her denken lässt, was da heißt, irgendwie Ring am Finger oder solche Dinge. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist es halt auch ganz klar wichtig und das ist auch so ein bisschen mein feministischer Aufruf zu sagen, wir müssen wirklich endlich aufhören, Frauen, denen sozusagen angeblich was fehlt in dieser privaten Sphäre, das als Mangel in ihrer Persönlichkeit darzulegen, weil wir sind genug. Jede Frau, die nicht verheiratet ist und kein Kind hat, die ist aber trotzdem immer genug. Wir sind genauso gut, wie Single-Männer immer genug sind. Und das wäre wirklich mein Appell, dass wir Frauen und dass wir uns auch von diesen Rollenbildern befreien, die einem ganz bestimmten Ziel bewirkten, die aber wirklich nicht der Wirklichkeit entsprechen und ganz im Gegenteil, die uns sehr einengen.
Und so wäre im Grunde das Ziel am Ende Selbstbestimmung?
Ja. Ja, also das wäre sozusagen, ich habe da, die Formulierung ist vielleicht ein bisschen schief, aber man sagt ja immer so, man sucht nach dem Deckel für den Topf und ich denke immer so, ja, mein Deckel heißt Selbstwert und Selbstbestimmung, das ist der Deckel, den mein Topf wirklich braucht.
Und statt Mitleid oder wie auch immer, was man dann am Ende mit dem Beziehungsstatus machen sollte, ist vielleicht den Ausblenden, dass der egal wird irgendwie?
Ja. Also ich meine, es ist ja schön, wenn man in einer Beziehung ist und man darf auch gerne über die Liebe reden, so viel man möchte natürlich, aber der Beziehungsstatus sagt halt nichts darüber aus, wie glücklich wir sind oder wie zufrieden wir sind. Das ist einfach so. Da sprechen Scheidungsstatistiken und es gibt viel, viel mehr Ratgeber noch zum unglückliche Beziehung und zur sexuellen Unerfüllung in Beziehungen als zu allem anderen, was Singles so betrifft. Insofern, eine Beziehung sagt nichts über uns aus. Das ist kein Charakterausweis, in einer Beziehung zu sein. Deswegen wäre es doch gut, wenn wir das so ein bisschen anfangen auszublenden.
Also wäre irgendwo vielleicht auch dein Rat an unglückliche Single-Frauen, weil ich kenne einige in meinem Umfeld, wäre dein Rat, das anders mal zu sehen, die Situation anders zu sehen und auch nicht zu denken, wenn ich eine Beziehung hätte, dann wäre alles optimal und ideal. Weil ich glaube, das ist die Idealisierung von Beziehungen, die ganz oft stattfindet, wenn man sie gerade nicht hat.
Ja.
Dass man denkt, wenn ich jetzt einen Partner hätte, dann würde ich mich jetzt total toll fühlen abends. Dann hätte ich viel mehr Kraft, dann würde ich viel mehr machen am Wochenende, dann wäre ich mal unter. Also, dass man damit so viel Positives verbindet, was im Grunde gar nicht dahinter steckt.
Ja. Ja, also da wären mein Appell so zweierlei oder es sind fast drei Dinge. Auf der einen Seite, also es gibt halt auch wirklich viele Beziehungen, die sind einfach auch nicht so doll und das muss man sich auch klar machen und dass das auch nicht so eine dauerhafte, also dass wir die Erwartungshaltung an so eine Beziehung einfach ein bisschen runterschrauben und vielleicht auch mal in unserem Umfeld angucken. So unfassbar großartig und jeden Tag erfüllend sind die wenigsten Beziehungen. Zum Zweiten ist es so, eine ganz stabile Erkenntnis aus der Glücksforschung ist einfach, dass das, was uns wirklich glücklich macht und erfüllt, sind Beziehungen. Im Plural. Und da muss keine romantische Beziehung da sein. Da sind Beziehungen zu Freunden, zu Liebhabern, zu Kollegen, zu Familie und so weiter. Das ist das, was uns stabil und stark und glücklich macht und nicht die romantische Beziehung an sich. Und zum Dritten würde ich sagen, ich kenne auch viele Frauen, die wirklich alles Mögliche tun, um irgendwie zu daten, um jemandem zu gefallen. Und wenn dann jemand mal so ein bisschen Interesse hat, sind sie sofort bereit, irgendwie mit ihren Ansprüchen oder mit ihren Bedürfnissen runterzuschrauben. Und da wäre wirklich mein dringender Appell, lasst euch nicht mehr von irgendwelchen Gurken herhalten. Lasst euch nicht irgendwie ködern von irgendwelchen faden Gesprächen, die ihr nicht wirklich spannend findet oder von Typen, die ihr nicht wirklich toll findet. Es ist alles nicht wert. Wenn ihr nach der Liebe sucht, dann sucht wirklich hart und richtig nach der Liebe. Aber vergesst diese ganzen falschen Versprechungen von irgendwelchen Typen, denen euch bei Tinder reingespült werden. Das ist es alles nicht wert, denn ihr habt so viel.
Schönes Schlusswort in Eine Stunde Liebe von Gunda Windmüller. Das Buch der Journalistin und Literaturwissenschaftlerin, das heißt Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Das gibt es für knapp 15 Euro. Und jetzt, egal ob ihr Singles seid oder nicht, lasst es euch gut gehen. Nächste Woche gibt es eine Folge von Till und mir zusammen. Ich bin Shanley Anwar. Danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.